and he goes down back at the 35-yard line. And that is Deshaun Elliott.
Third and four, Jackson keeps it himself up the middle. He's got room. Lamar Jackson, open field, inside the 20. He is in. Lamar, spectacular. Down he goes, and guess who? His former teammate, Yannick Ngakoue.
Lamar comes in for fourth down and five. Go for it, and he's got it. Marquise Brown hangs on to the football and scores.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge des German Flock Talks. Heute mit dabei zum einen Manuel Ahlheit. Guten Tag, Manuel.
Guten Tag.
Und neuerdings unser Rookie Daniel Becker. Guten Tag, Daniel.
Das merke ich mir, danke. Hi.
ja, die Offseason hat begonnen, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Dementsprechend werden sich ja jetzt unsere Folgen etwas ändern. Wir gehen in die Positionsanalysen. Wir fangen heute mit der Offense an. Aber bevor wir in die Analyse reingehen, noch ein kurzer Blick auf die News, wie wir es ja immer an den Anfang setzen. Die Defense hat neue Coaches. Manuel, vielleicht fängst du mal an, die Coaches vorzustellen als Defense-Mind-Guy. Kannst du zu dem einen oder anderen Coach was sagen? Ja, schieß los.
Jawohl, also wir haben neu verpflichtet den Anthony Weaver, ehemals Defense Coordinator von den Houston Texans. Ist unser Defense Line Coach, Run Game Coordinator, schimpft er sich. Hat eigentlich relativ konstant einige Anlaufstellen gehabt bei den Jets, Bills und eben bei den Texans. Auch immer einige Jahre, also war nicht immer nur ein Jahr und dann weg. Der hat es wirklich ein paar Jahre mal ausgehalten, auch meistens als Defense-Line-Coach. Bei den Jets zum Beispiel hat er mit Rex Ryan zusammengearbeitet. Das war ganz interessant. Und bei den Texans war er jetzt dann tatsächlich 4 Jahre und war da dann eben Defense-Line-Coach und ist dann zum Defense-Coordinator hochgehoben worden. Ist dem einen oder anderen Langzeit-Raven-Fan wahrscheinlich bekannt. Zweite Runde, Draft 2002, gepickt worden, hat 4 Jahre für uns gespielt. Also der kennt unsere Organisation, der weiß, was es heißt, Play Like a Raven. Und ist relativ auf Attacke gebürstet, auch was Defense angeht. Auch wenn man jetzt sagen muss, dass die Texans Defense jetzt dieses Jahr wohl einer mit der schlechtesten war. Aber das hat natürlich auch was
damit. Vor allem gegen den Lauf.
Bitte?
Vor allem gegen den Lauf.
Vor allem gegen den Lauf, genau so ist es. In der Secondary war es nicht sonderlich viel besser, aber das muss ja jetzt noch nichts heißen. Vor allem als Defense-Line-Coach bei den Stationen, wo er war, war es eigentlich gut. Ich denke einfach mal, es ist, wie es immer so ist, Defense-Coordinator und dann noch ein Position-Coaching ist halt nie einfach gut. Das funktioniert meistens nicht, zumindest nicht in der NFL.
Ja, dann haben wir aber auch noch 2 weitere Coaches, einen etwas bekannteren. Rob Ryan wird unsere Inside-Linebacker übernehmen. Der Bruder von Rex Ryan.
Genau.
Ja, wie siehst du das? Ist das eine gute Verpflichtung?
Also sagen wir es mal so, der Typ ist absolut witzig. Also der macht, er hat ja eine YouTube-Show, ist wirklich cool, also so was er erzählt. Hat er die letzten 3-4 Jahre allerdings wenig gecoacht. Der war zwar bei den Washington Redskins seinerzeit noch, hat da 2019 das letzte Mal gecoacht, als Inside-Linebacker auch, hat dann praktisch 2020 nichts gemacht und auch 2017 nichts gemacht, war 2016 bei den Bills, oh Gott, und dann bei den Saints war er Defense-Coordinator sogar auch, also das war eigentlich die meiste, was er gemacht hat tatsächlich. Hat insgesamt 20 Jahre Coaching auf dem Buckel, 7 Stationen, wie gesagt, seitdem. Das bekannteste, wo er wahrscheinlich hatte, war dann mit den Patriots 2001, glaube ich, und noch 2 oder 1 oder 2000, irgendwie Doppel-Super Bowl-Jahr halt als Linebackers-Coach. Ja, ist eine coole Socke, wie gesagt, versteht sich vermutlich hervorragend mit dem Wink, weil die Connection Wink und Ryan-Brüder recht bekannt ist und könnte eine coole Sache werden. Er ist noch nicht so alt. Ist allgemein dafür bekannt, dass es ein Players-Coach ist. Von dem her gesehen passt er wahrscheinlich bei uns mal gut ins System.
Genau, und dann haben wir noch einen weiteren Coach für die Defense-Backs.
Genau, Die Anton Lynn ist der Sohn vom ehemaligen Los Angeles Chargers Head Coach Anthony Lynn, den ja wohl wahrscheinlich jeder kennen wird. Ist 31 Jahre jung, also ganz arg jung noch. Hat aber auch schon 7 Jahre jetzt gecoacht. Jetzt kommt wieder das Negative vielleicht auch. Hat die letzten 2 Jahre auch bei Houston, war er verantwortlich für die Defense Backs. Und wenn du da jetzt wieder reingrätschen willst, wie gesagt, das Defense Backfield war auch nicht besonders gut. Aber zu seiner Verteidigung muss ich jetzt einfach mal sagen, die, wobei Texas auf dem Defense Backfield auch spielen, ist nicht besonders tolle Namen. Also er hat auch nicht wirklich viel Talent um sich herum gehabt.
Ja, von den Coaches kommen wir zu den Spielern. Wir fangen an mit ja eigentlich keiner spannenden News, aber wir sind nicht Baltimore, wenn Special Teams keinen hohen Wert hatten. Der Vertrag mit Longsnapper Morgan Cox wird nicht verlängert. Dementsprechend wird er jetzt Free Agent und wird sich wahrscheinlich ein neues Team suchen müssen. Dementsprechend wird ja einer der wenigen Spieler aus dem Super Bowl 2012 nicht verlängert, verlässt das Team. Daniel, ja, wie hast du die Leistung von Morgan Cox in den letzten Jahren gesehen?
Also ich war tatsächlich ziemlich überrascht, dass das passiert. Ich nehme an, es ist halt einfach eine Geldfrage, auch mit der ungenauen Cap-Situation, wo wir später nochmal drauf zukommen. Wahrscheinlich einfach jetzt der Moment, wo man dazu wechselt und dass man halt Vertrauen in die dahinterliegenden Positionen einfach hat. Mich hat es aber, wie gesagt, sehr überrascht, dass der gecuttet worden ist oder beziehungsweise der Vertrag nicht verlängert worden ist. Einfach, weil man natürlich gerade mit unserem Kicker und der History, die die beiden zusammen haben, einfach da die Konstanz rausnimmt. Und da werde ich das sehr genau beobachten, was da in der nächsten Saison passiert und wie das Zusammenspiel da ist, weil eigentlich hat sich Morgan Cox keine Fehler erlaubt.
Ja, also ich finde, man da macht es jetzt auch Sinn, warum die Ravens quasi das ganze Jahr lang Longsnapper Nick Moore protected haben. Der war ja im Practice Squad. Und man konnte ja dann die Spieler quasi schützen, dass sie von anderen Mannschaften genommen werden. Und es war ja wirklich immer Nick Moore auf der Liste. Und ja, wie du sagst, vielleicht ist es eine Geldfrage, dass Nick Moore halt einfach sehr wenig möchte und Morgan Cox hätte dann Veteran-Minimum kriegen müssen. Und
ja. Ja, also wenn ich kurz eingrätsche, das ist wahrscheinlich, hat nur was mit dem Geld zu tun. Ich meine, er war jetzt 11 Jahre da. Ich vermute mal, dass Nick Moore gut ist, sonst hätten sie ihn auch nicht protected, weil ein Longsnapper zu protecten ist ungewöhnlich. Also muss er seine Sache ja gut machen letzten Endes. Und Cox hätte nochmal so um die 2 bis 3 Millionen verdient. Also das wäre wahrscheinlich sogar mehr wie es wird Minimum gewesen von 1 Million. So waren zumindest die letzten Jahre von ihm sein Verdienst. Und der Vertrag mit Nick Moore ist ja schon geschlossen gewesen und er verdient nächstes Jahr 780.000. Das ist also absolutes Minimum.
Und genau, und der hatte ja auch ein Spiel gespielt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, es war das Corona-Spiel gegen Pittsburgh, wo er den Longsnapper übernommen hat, weil Morgan Cox ja auch zu den positiv Getesteten gehörte und ja, da auch sehr gut gesnappt hat. Dann gehen wir weiter von einem Spieler zum nächsten. Ein Spieler, der gar nicht mehr in Baltimore ist, aber uns wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten wird. Es ist Safety Earl Thomas. DeCosta hatte jetzt eine Pressekonferenz und da hat er nochmal uns ja up-to-date gebracht, dass der Prozess immer noch am Laufen ist und dementsprechend noch keiner weiß, ob die Ravens ihm das garantierte Gehalt geben müssen oder nicht. Was natürlich dann auch wieder eine Cap-Room-Frage ist. Genau, und dann auch was auch auf der Pressekonferenz deutlich geworden ist, dass DeCosta im Moment noch nicht zufrieden ist mit den Anzahl der Picks, die wir haben. Momentan besitzen wir 5 Picks. Den Erstrunden-Pick, den Zweitrunden-Pick, den Viertrunden-Pick, 5. und 6. Runden-Pick. Er geht von einem Pick, Compensatory-Pick aus. Es könnten vielleicht 2 werden. Aber er hat gesagt, es könnte sich da auch dahingehend auch noch was ändern. Ja, was natürlich dann die Frage offen lässt, was plant er im Hintergrund? Mal kurz in die Runde gesponnen. Habt ihr da vielleicht eine Idee? Was würdet ihr euch wünschen? Mal ganz kurz.
Naja, also ich kann mir halt einfach vorstellen, dadurch, dass wir halt einen sehr späten Erstrunden-Pick haben, dass wir da, ähnlich wie wir es damals mit Lamar Jackson in die andere Richtung gemacht haben, dass wir einfach aus der ersten Runde raustraden und dann einfach einen zusätzlichen Zweitrunden-Pick oder sowas zu akquirieren, vielleicht einen der anderen Picks noch zu verbessern. Sowas könnte ich mir vorstellen, je nachdem, was halt dann noch auf dem Board ist. Wenn der Value einfach nicht da ist für den Pick, den wir dort haben, kann ich mir vorstellen, dass wir bei sowas runtertraden. Gerade in der aktuellen Situation, die wir haben, wir brauchen mehrere Talente auf gewissen Positionen. Und wenn die einfach vorher schon weggezogen sind, kann ich mir vorstellen, dass wir da einfach in die zweite Runde runtergehen und dafür dann doppelt picken.
Ja, Manuel? Genau, Volltreffer. Genauso sehe ich es auch. Wenn nicht das da ist, was wir ja wirklich brauchen oder die Qualität nicht da ist an 27, bin ich auch ziemlich sicher, dass es rückwärts geht. Und wie gesagt, ich sag mal, ein zweiter Runden- und ein dritter Runden-Pick ist für einen ersten Runden-Pick da oben immer noch drin. Von dem her gesehen sehe ich auch, dass wir vielleicht sogar von vornherein zurücktraden werden, weil ja, wir haben doch mehr Baustellen, als dass man es jetzt vielleicht auf Anhieb so sieht. Und ich weiß nicht, ob wir nochmal irgendjemanden Franchise-Tag geben, halte ich jetzt für unwahrscheinlich, weil einfach ja der Cap-Space extrem knapp ist. Und der ist halt mit einem Franchise-Tag relativ schnell Platz, sag ich mal, so dass man so sagen würde, man Franchise-Tag jemand, protected ihn dadurch und tradet ihn für einen geilen Pick rüber, ne? So diese Sachen kann ich mir aber momentan aktuell nicht vorstellen.
Ja, das ist eine gute Überleitung mit dem Cap-Salary, weil da wurde Eric DeCosta nämlich auch auf der Pressekonferenz angesprochen und er geht davon aus, dass der Cap dieses Jahr bei 175 bis 180 Millionen Dollar sein wird. Konnte es aber noch nicht genau sagen, weil es einfach noch nicht klar ist. Und dementsprechend plant er in der Offseason einen Cap-Room von 15 bis 20 Millionen Dollar. Ist jetzt, also es klingt gar nicht so viel, ist aber tatsächlich mehr als das, was die meisten NFL-Teams zur Verfügung haben. Und ich gehe auch davon aus, dass es den ein oder anderen Cut geben wird, den wir so gar nicht, also nicht bei den Ravens, sondern allgemein in der NFL, der einfach so nicht, stand jetzt noch nicht auf dem Board ist, so sage ich jetzt mal, also ne, wo die meisten Leute einfach noch nicht glauben, dass er gecuttet wird, einfach weil die Teams Platz brauchen. Ich denke auch, dass die Spieler dieses Jahr weniger Geld verlangen können, einfach weil der Cap runtergeht. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es eine sehr spannende Offseason wird.
Ich würde auf jeden Fall mal, dadurch, dass das Cap runtergeht, ein bisschen die Preisbremse bei manchen Positionen ziehen, die sich ja in den letzten Jahren immer deutlich verbessert haben, zumindest aus Sicht der Spieler. Gegebenenfalls lässt der ein oder andere dem, die Verlängerung jetzt ansteht, vielleicht ein bisschen mit sich reden, um dann einfach bei uns zu bleiben. Gerade weil oft hat man ja gesehen, dass der ein oder andere Spieler dann zu einem vermeintlich schlechteren Team wechselt, einfach aus finanziellen Aspekten. Fällt mir da CJ Mosley ein, der da zu den Jets gegangen ist, einfach für das große Geld, um effektiv um nichts zu spielen. Ja, ich kann mir halt einfach vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht dann nochmal ein bisschen drüber nachdenkt und dann doch lieber bei uns bleibt, gerade was unsere Free Agents angeht.
Dann würde ich sagen, kommen wir in die Positionsanalyse. Ich hatte es ja schon in der Einleitung gesagt, wir fangen heute mit der Offense an. Und zwar mit den Quarterbacks und den Running Backs. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir fangen mit den Quarterbacks an. Das ist die wichtigste Position in der Offense. Und naja, da fangen wir natürlich auch mit unserem Starting Quarterback an, Lamar Jackson. Manuel, vielleicht hast du mal das erste Wort. Wie hast du die Saison von Jackson gesehen?
Ich glaube, wie die meisten. ein ständiges Up and Down. Also die ersten paar Spiele waren irgendwie so lala. Dann hat man lange gesagt, Mensch, also so kam es mir zumindest vor, er kommt überhaupt nicht aus dem Quark. Er macht nicht das, was er letztes Jahr gemacht hat. Also ich fand, er hat oft versucht, stur in der Pocket zu stehen und ist überhaupt nicht das, was von dem Kante gelaufen. Das kam dann irgendwie erst dann nach dem Corona-Spiel eigentlich. Und danach ist ja die Offense auch so wirklich eigentlich wieder abgegangen. Ja, also so habe ich es zumindest wahrgenommen, das Ganze. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich vermute mal, den meisten wird so gegangen sein.
Ich glaube, er hatte da auch ein bisschen Herausforderungen mit dem abgeänderten oder mit der abgeänderten Offense zum Vorjahr, sich da reinzufinden und brauchte vielleicht auch diese Auszeit, um da den Schalter umzulegen.
Also ich denke mal,
was ich halt einfach noch erwähnen wollte, man darf natürlich nicht vergessen, dass er sich im Trainingscamp eine leichte Verletzung, glaube ich, zugezogen hatte, dass sie vielleicht ihm einfach zum Start der Saison noch behindert hat, dass er halt angeschlagen gespielt hat. Das kann ich mir auf jeden Fall daraus vorstellen, dass er dann halt nur Halbgas gemacht hat, sage ich jetzt mal.
Also so sah es halt zumindest auch aus. Sicherlich ist das ganze Konstrukt um ihn natürlich auch ein gewisses Problem. Da kommen wir dann aber in den folgenden Wochen drauf, vor allem was die Offense-Line angeht. Ich meine, die hat sehr viel damit zu tun, das ist einfach so. Aber wie gesagt, also ab Ende der Saison, also ab die letzten 5, 6 Spiele, war es für mich der Lamar so, wie wir ihn lieben und kennen eigentlich. Und ja, deswegen alles in Ordnung. Was ich jetzt ein bisschen, nicht seltsam finde, aber auf der Pressekonferenz ist es berichtet worden und allgemein wird momentan darüber gesprochen, ob man ihn eben schon diese Saison dann verlängern will, weil er geht in sein 4. Jahr. Ich persönlich verstehe es jetzt nicht so ganz, weil der Cap-Hit ist nächstes Jahr absolut so niedrig noch, dass ich keinerlei eigentlich Veranlassung sehe, ihn jetzt schon zu binden. Und dann hast du eben noch die 5-Jahres-Option letzten Endes. Deswegen, also ich würde eigentlich erst nächstes Jahr anfangen zu verlängern, weil, wie gesagt, der Cap-Room dieses Jahr ist eng. Und ob man ihn noch weiter runterkriegt von der Base Salary als jetzt dieses Jahr mit dem, was er hat, halte ich für ein Gerücht.
Ich glaube, da geht's. Sorry.
Ja, mach ruhig.
Ich glaube, da geht's auch ein bisschen darum, einfach die zukünftigen Cap-Hits, die ja auf jeden Fall größer sein werden als die jetzigen, ein bisschen nach vorne zu verziehen. So nach dem Motto, du kriegst halt jetzt 2-3 Millionen mehr und dafür nimmst du später 5-6 weniger, um es mal so auszudrücken. So eine Situation, das einfach nach jetzt zu verlagern und natürlich, wie ich es eben schon gesagt hatte, je später du verlängerst, desto teurer werden die Spieler. Unter der Prämisse natürlich, dass sie ihr Niveau zumindest halten, einfach weil der Capspace ja immer größer geworden ist und die Leute dann halt einfach mehr verlangen, demzufolge gerade nach diesem Patrick Mahomes-Deal, den man gesehen hat, der ja in seinem letzten Jahr dann nochmal richtig gezündet hat und dann nochmal sicher die eine oder andere Million obendrauf gelegt hat auf das Jahr, kann ich mir halt schon den Grund dafür vorstellen, gerade mit der Work-Ethic, die Jackson hat und der Langfristigkeit, wie das angelegt werden soll. Also das Einzige, wo ich das kritisch sehe, ist einfach bei dem Verletzungsrisiko. Ich glaube schon, dass er halt einfach von der Art und Weise, wie er an die Sache rangeht und wie er sich charakterlich zeigt, wir dann nicht sehen werden, dass auf einmal ein Jahr oder danach dann irgendwie zusammenbricht wie andere Quarterbacks. Ich glaube, er wird schon sein Niveau halten und da stetig dran arbeiten, demzufolge. Ich kann es verstehen, ich kann auch den Gedanken dahinter verstehen, aber um das wirklich einzuschätzen zu können, ob das gut oder schlecht ist, werden wir wahrscheinlich noch ein paar Folgen Flock Talk machen müssen über die nächsten Saisons.
Ich sehe das auch wie Daniel. Wir haben es bei Carson Wentz gesehen, wo die Philadelphia Eagles den Vertrag vorzeitig verlängert hatten, damit dann einfach der Cap-Hit am Ende nicht so mega krass ist. Und du gehst ja auch davon aus, dass der Cap, also im Normalfall gehst ja davon aus, dass der Cap immer weiter steigt. Jetzt ist natürlich eine Ausnahme, dass er jetzt dieses Jahr mal fällt. Und dementsprechend werden ja auch die Spieler immer mehr verlangen. Also das hieß ja dann wirklich am Gehalt von den Quarterbacks, ein Durchschnittsgehalt pro Jahr sind wir ja jetzt bei 40 Millionen. Dann kannst du davon ausgehen, dass es in 1-2 Jahren vielleicht 50-60 Millionen sind. Und wenn du jetzt, also um mal Zahlen zu nennen, wenn du ihm jetzt einen 4-Jahres-Vertrag anbietest, plus die 2 Jahre unter dem Rookie-Vertrag, dann hast du ihn für die nächsten 6 Jahre zahlst aber dann jährlich ja nicht so viel, ne, wie wenn du sagst, komm, wir warten jetzt noch die zwei Vertragsjahre ab und musst ihn dann in zwei Jahren für fünf Jahre beim Durchschnittsgehalt von 60 Millionen pro Jahr halten. Und dann hast du am Ende so einen Vertrag wie Joe Flacco, der sich dann nicht rentiert. Also dementsprechend ist das schon ein kluger Schachzug, den vorzeitig zu binden, um halt einfach zu sagen, gut, wir versuchen, ne, Jackson dann relativ günstig in zwei, drei Jahren zu behalten. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich lieber noch ein Jahr gesehen hätte, wo Jackson ist. Dass er ein unglaublich guter Runner ist, das wissen wir alle. Um auch mal noch mal ein paar Stats zu bringen, 1005 Yards die Saison wieder gelaufen. Damit hat er ja Back-to-Back 1000 Yards Seasons. Ich bin aber dieses Jahr von seinem Passing-Game wirklich enttäuscht gewesen. Um auch da noch mal kurz Stats zu nennen, 64,4% Completion, 2757 Yards, 26 Touchdowns und 9 Interceptions. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch, was das Passing-Game angeht, weil wir haben viel über Greg Rome gemeckert, ja. Es ist aber nicht nur Greg Rome. Man hat es auch wieder gegen die Bills gesehen. Es ist auch Lamar Jackson, der einfach viel zu lange braucht, um Reads zu treffen, der sich auf die falschen Spieler fokussiert, der dieses Jahr viele Blitze übersehen hat. Also es gibt da wirklich eine super Szene, da ist Willie Snead in Motion gegangen gegen die Bills, war wirklich offen für 7 Yards. Jackson guckt aber wirklich nur nach rechts. Es wird geblitzt und ein Sack für -3 Yards. Und ja, wie gesagt, da tue ich mir einfach schwer, ihm jetzt dieses Jahr den Vertrag zu geben, zu sagen, du bist unser Franchise-Quarterback. Nochmal, er ist ein super Quarterback und es macht richtig Spaß, ihn zuzugucken. Es ist nur ein bisschen Skepsis dabei, in meinen Augen, ob das so Bestand hat und ob er jetzt wirklich den nächsten Schritt machen kann.
Also ich kann dir da nur beipflichten. Als allen voran ist natürlich Carson Wentz für die Contract-Situation kein gutes Beispiel, so wie er aktuell performt, weil genau das will man ja nicht. Ich bin sehr gespannt, wie viele Jahre das werden, die er da bekommt. Einfach, weil du hast ja dann auch den Punkt, wenn du früher verlängerst und der ein oder andere Spieler vielleicht während seines Vertrages den Zenit überschreiten würde und du verlängerst jetzt früher, dann bist du vielleicht dann genau an dem richtigen Punkt, um ihn wieder zu verlängern für das richtige Geld oder halt gegebenenfalls nicht dieses eine Jahr noch dran zu hängen, was du dann halt cutten müsstest oder ähnliche Geschichten. Demzufolge bin ich sehr gespannt, wie sich da die Jahressituation entwickelt und was er dafür bekommen wird. Aber klar, die Punkte, die du ansprichst, dass die offenen Reads oder beziehungsweise die Reads einfach nicht passen, die offenen Spieler nicht gesehen werden. Ich glaube, das sind so Punkte, die kommen einfach mit der Erfahrung. Klar gibt es einen Patrick Mahomes, der das halt einfach irgendwie intuitiv kann, aber Lamar Jackson kann es offensichtlich nicht intuitiv oder beziehungsweise ihm fehlt einfach noch dieser Blick dafür, wo das offen ist, und ich hoffe halt einfach, dass das wieder Punkte sind, die er in der Offseason einfach verbessert. Das hat man dieses Jahr sehr, sehr deutlich gesehen und die sehr, sehr deutlichen Aspekte hat er sich eigentlich immer in der Offseason drum gekümmert. Demzufolge hoffe ich, dass es da auch besser wird und ich glaube, mit mehr Jahren und mehr Erfahrung und mehr Verständnis für die Offense kann das nur besser werden.
Also nochmal, ich verstehe das schon auch, warum die das dieses Jahr schon verlängern wollen, aber wie gesagt, ich bin komplett dagegen, wegen dem Grund auch, gerade was der Nils angesprochen hat, das ist ein wichtiger Grund, weil wie er gesagt hat, wenn du ihn jetzt schon verlängerst, eventuell auf 6 Jahre, das ist eine lange Zeit für so einen Quarterback, und das Problem ist, dass der Cap-Hit sich halt extrem nach hinten verlagern wird und dass du, wenn du ihn dann cutten musst, aus was für Gründen auch immer, Verletzungen noch und noch oder er kommt nicht weiter, dann ist es halt böse am Ende der Laufzeit. Dann kann das ganz, ganz übel lang sich ziehen, die ganze Geschichte. Deswegen, also ich würde auch dieses Jahr abwarten und dann schauen.
Ist auch sehr, sehr spannend, was da bei Patrick Mahomes noch passiert mit seinem 10-Jahres-Vertrag, den er da bekommen hat. Ich meine, wenn dort eine Verletzung passiert, irgendwie so eine Alex-Smith-Verletzung oder irgendwelche Sachen, dann ist das Roster effektiv tot. Ja, du bist also demzufolge, wie gesagt, Jahreszahlen, wie lange der Spaß gehen soll, weil es macht ja keinen Sinn, ihn jetzt schon zu verlängern und dann nur auf 2 Jahre oder sowas. Also muss es ja irgendwas geben, dass das hinten raus mindestens noch 3 Jahre sind, damit man halt das Sinn macht. Alles andere unter 5 Jahren, würde ich sagen, kann man sich dann halt klemmen. So.
Das ist richtig, genau. Also wie gesagt, ja. bei anderen Spielern macht das auch Sinn, ne? Also wie ich sag nur, Chuck Clark im 3. Jahr verlängert oder jetzt auch zum Beispiel für mich wäre das jetzt Deshaun Elliott. Der hat jetzt seine erste Saison wirklich durchgespielt, war alles gut. Es ist ein super Typ. Wenn du den jetzt sagst, hey, pass mal auf, hey, ich gebe dir Verlängerung für 3 Jahre und dann auch wieder für diese 22 Millionen, dann ist das richtig effektiv und das verstehe ich auch. Ja. Und ein junger Spieler sagt dann auch, jawohl, ich kriege, keine Ahnung, garantiertes Geld, 15 Millionen, der Rest wird auch verteilt auf die Jahre, top, ich habe mein Geld, ich bleibe hier, ich fühle mich wohl, das macht Sinn. Aber beim Quarterback, wie gesagt, ich verstehe die Hintergründe, aber ich bin kein Freund davon, weil es eben auf viel, viel längere Zeit das Ganze sich abspielen wird.
Ja, ich denke, da können wir jetzt noch weiter ganz lange drüber diskutieren. Ist auf jeden Fall eine wichtige und eine spannende Personalie. Aber jetzt auch mit Blick auf die Uhr und den Spielern, die wir noch vorhaben, würde ich einen Spieler weitergeben, es sei denn, ihr habt jetzt noch was ganz Dringendes.
Und tatsächlich nicht, können wir die nächsten Vlogs verlagern.
Alles klar. Dann zu einem Spieler, der eigentlich schon gar nicht mehr in Baltimore ist. Wir hatten letzte Woche schon darüber kurz gesprochen. Dementsprechend denke ich, kann man das jetzt auch relativ schnell abfrühstücken. RG3 hat nach seinem Comeback die letzten 3 Jahre in Baltimore verbracht, wurde jetzt gecuttet. Wie gesagt, wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, was er für einen Wert hatte. Nicht unbedingt sportlich, aber so rein Mentor-Leadership-mäßig war es für Jackson ein ganz wichtiger Spieler. Und was mich persönlich freut, dass er es auch nochmal geschafft hat, zurück in die NFL zu kommen. Und ich bin gespannt, ob er noch ein Team findet.
Aktuell mit der Saison und mit der Offseason, die jetzt passiert, hat er da auch sehr, sehr gute Chancen. Also ich glaube, es sind so 12 oder 13 Quarterback-Plätze fest vergeben, wo man auf jeden Fall sagen kann, okay, das bleibt so und der Rest wird sich dann mit dem Quarterback-Karussell ausmustern sozusagen. Und da hat er, glaube ich, ganz gute Chancen, da irgendwo mit reinzukommen und gegebenenfalls um den Starting-Platz zu spielen. Demzufolge hat er sich eine gute Saison dafür ausgesucht.
Ja, Manuel, hast du noch was zu RG3?
Nein.
Alles klar, dann gehen wir zum nächsten Quarterback. Trace McSorley. Durfte ein Spiel spielen. Zwei Spiele, einmal gegen Pittsburgh und einmal gegen die Browns ist er eingewechselt worden, nachdem Jackson auf Toilette musste, sich verletzt hat, man munkelt. Konnte dabei einen Touchdown werfen. Wie habt ihr McSorley oder Manuel, vielleicht fangen wir diesmal mit dir an. Wie hast du McSorleys Leistung als Backup-Quarterback gesehen?
Also ich kann da ehrlich gesagt wenig zu sagen, weil 20 Snaps, was sehe ich da? Also ich fand's interessant gegen Pittsburgh. Seine Würfe, die fand ich sehr gut, also für einen Ersatz-Quarterback. Fand ich, das hat mir das eigentlich sehr gefallen. Ich glaube, da haben auch damals beim Spiel sogar geschrieben, dass es echt nice war und auch seine Pocket-Präsenz ordentlich war. Gleiche gilt für Handley. Also ich glaube, er passt einfach in unser Konstrukt so rein, wie es ist. Und ja, teilweise hat man das Gefühl, wenn er wirft, fand ich jetzt zumindest, sah das echt richtig gut aus. Also gerade der Touchdown-Pass auf Hollywood Brown war spitzenmäßig. Ja, was will ich sagen? 20 Snaps, das, was ich gesehen habe, fand ich gut für einen Ersatz-Quarterback. Hat mir persönlich gefallen.
Ja, also da kann ich mich auch nur anschließen. Das, was man gesehen hat, war gut. Klar kann man in der kurzen Zeit, man will halt auch die schwierigen Situationen sehen und die schwierigen Aspekte. Und wenn es mal nicht so klappt, das hat man da tatsächlich nicht so stark gesehen. Gerade weil wir natürlich auch in dem Pittsburgh-Spiel in einer sehr, sehr guten Position waren, trotz der Situation, also vom Spiel intern, weil Pittsburgh einfach nichts auf die Ketten bekommen hat. Und demzufolge McSorley auf jeden Fall in guter Erinnerung geblieben. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass die Art und Weise, wie die Offense spielt mit McSorley anders ist, was mir bei Huntley dann besser gefällt, weil es beim selben bleibt. Und man sozusagen, wie man das halt sonst bei Quarterbacks gewöhnt ist, einfach der Spielplan geht weiter und nur ein anderer Name steht dahinter. Demzufolge bin ich da gespannt, was man sich da einfallen lässt, gerade wer da den zweiten Spot hinter Jackson bekommt.
Genau, ihr habt es schon angesprochen, der nächste im Bunde, und ich glaube, es war wirklich sehr selten, dass wir 4 Quarterbacks in einer Saison gesehen haben in Baltimore. Tyler Huntley, undrafted Free Agent, Rookie, ist einmal gegen die Bengals reingekommen und einmal jetzt gegen die Bills, nachdem Jackson mit einer Gehirnerschütterung raus musste. Vielleicht fange ich diesmal einfach an, weil ich muss sagen, von Huntley war ich richtig überzeugt, der hat richtig Spaß gemacht, auch wenn gegen die Bills er den Turnaround nicht mehr schaffen konnte oder nicht mehr geschafft hat, hat mir schon imponiert, was er gemacht hat. Also ich fand gerade seine Pocket-Präsenz, fand ich gerade jetzt ne, im Spiel gegen die Bills, fand ich die besser als die von Jackson. Gut, dass da der ein oder andere Wurf, das Timing nicht geklappt hat, ne, kann man verzeihen. Da fehlt dann natürlich auch die Trainingspraxis mit den Startern. Aber ja, Huntley hat mir gerade als undrafted Rookie richtig viel Spaß gemacht.
Also tatsächlich in der Pocket war es wirklich ein krasser Unterschied, weil er komplett cool aussah. Das war schon bemerkenswert, den Unterschied so direkt zu sehen.
Ja, vor allen Dingen in der Situation, wie er sich befindet. Der macht da sein Spiel in den Playoffs, kommt da rein und liefert ab. Ja, also das, was man halt eigentlich von einem undrafted Free Agent, der an vierter Position auf dem Quarterback Sheet war, einfach nicht erwartet hat. Ne? Also da hätte man mehr Nervosität erwartet, da hätte man mehr Fehler erwartet oder ähnliches und nicht, dass er dann einfach sagt so und tschüss jetzt.
Ich mach mal, ja.
Ja, jetzt mache ich das mal. Demzufolge sehr solide, bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden sich entwickeln, wie sie gegeneinander und miteinander spielen und ja, was da noch kommt, weil auch Huntley ist ein sehr athletischer Mensch und ich könnte mir da auch sowas vorstellen, wie was mit Taysom Hill bei den Saints passiert ist. Ja, dass er immer mal wieder aufs Spielfeld kommt, sowas könnte ich mir vorstellen. Warum nicht, ne?
Ja, um jetzt mal so ein Fazit zu ziehen, muss in der Offseason die Position des Quarterbacks verstärkt werden, ob Draft oder Free Agent. Um noch kurz da selber zu antworten, De Costa hat selbst auf der Pressekonferenz gesagt, die überlegen, ob sie noch einen Veteran reinholen als Backup-Quarterback, dass er aber sehr auf auf die Competition zwischen Trace McSorley und Tyler Huntley als Backup-Quarterback gespannt ist. Dementsprechend glaubt ihr, da kommen Verstärkungen?
Was heißt glauben? Naja, kann schon sein, aber ich würde es nicht machen, weil das, was wir gesehen haben, fand ich, war mehr als ausreichend, als Backup-Quarterback die zwei das ausfechten zu lassen. Also, so sehe ich das.
Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Vielleicht einfach statt einen Quarterback zu holen, gegebenenfalls einfach mal auf die Koordinatoren zu setzen, die da einfach ein bisschen Mentorfähigkeiten mit reinsetzen, weil Jackson ist jetzt lange genug in der Liga, um zu wissen, was er zu tun und zu machen hat und da keinen mehr braucht, der ihn an die Hand nimmt. Ich glaube, das hat er mittlerweile verstanden und die anderen beiden sind tatsächlich so cool vom Auftreten her, dass ich da auch nicht denke, dass sie noch einen Veteran benötigen würden. Wenn du jetzt einen hinterhergeschmissen bekommst, meinetwegen, ne? Geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Aber ansonsten, ich würde jetzt nicht 2-3 Millionen für irgendjemanden da raushauen, einfach nur, damit er da ist.
Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, wenn überhaupt, kommt noch ein vierter Quarterback als Veteran, der halt einfach noch mal ein bisschen Erfahrung mit reinbringt, dann für das Trainingscamp, ein Camp-Arm nennt man ja sowas gerne mal, um da einfach noch einen Quarterback zu haben, der dann halt auch einfach direkt nach dem Camp wieder entlassen wird. Ich kann mir da auch nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da die Ravens da noch einen Quarterback reinholen, der dann um den Backup-Posten mitkämpft, wenn man McSorley hat und Huntley.
Was mir da einfällt, vielleicht haben wir dann auch, wenn Griffin keinen Platz findet, einfach nochmal ein kleines Revival.
Ja, vielleicht.
Das, ich meine, ich Griffins Markt, ich kann es jetzt nicht einschätzen, aber von dem, was ich gesehen habe, empfinde ich ihn nicht als so groß, je nachdem, was im Draft in den anderen Positionen noch mit dabei ist. Ich könnte mir halt vorstellen, dass bevor der da zu den Jets geht oder sowas, er sich dann einfach überlegt, na gut, dann bleibe ich da, wo ich es mag, für ein paar Euro und dann passt das schon.
Ja, dann würde ich einen Strich unter die Quarterbacks machen und die Position, den Ball an die Position des Running Backs übergeben. Boah, so ein schlechter Wortwitz. Und auch da fangen wir einfach mal an mit einem Spieler, der gar nicht mehr in Baltimore ist, der gecuttet worden ist. Aus Geldgründen und aus sportlichen Gründen. Mark Ingram ist nun ein Free Agent. Ich denke, auch da müssen wir nicht mehr viel Zeit verlieren. Rein aus sportlicher Sicht haben wir es dieses Jahr gesehen, gab er der Offense gar nichts mehr, um das nicht ganz so, ja, ganz so schlimm zu nennen, aber sein sportlicher Wert war einfach nicht mehr da. Dementsprechend folgerichtig die Entlassung, um da das Geld zu sparen. Sein Leadership wird natürlich fehlen.
Auf jeden Fall. Also da muss man sich auch nicht drüber streiten. Trotzdem bin ich persönlich ihm sehr, sehr dankbar, gerade was er mit der Entwicklung unseres Running Back Corps gemacht hat, weil da hat er sehr, sehr großen Einfluss drauf und ich glaube, ohne Mark Ingram wären die beiden auf jeden Fall nicht so gut geworden und so gut abgegangen, wie das halt einfach jetzt der Fall ist. Da haben sie, glaube ich, sehr, sehr viel von ihm gelernt. Und natürlich die epischen Pressekonferenzen, der Locker-Room-Lead und. Das ist alles, das sind alles Aspekte, die natürlich sehr, sehr wertvoll waren und mit Geld nicht aufzuwiegen sind.
Genau so ist es. Genau das ist der Punkt. Also das ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Und ich glaube, ich habe auch selten einen Spieler gesehen, der effektiv 2 Jahre bei uns war und so einen Impact auf die Mannschaft hat, was der Locker-Room angeht. Und auch die Pressekonferenzen, sie waren einfach mal lustig, weil eigentlich haben wir Ravens immer diese ernsten, ja, bösen Spieler so ein bisschen. Und es war so ein Spaßvogel. Und das hat dem Team unglaublich gut getan, auch in der Außenpräsenz. Und deswegen ist er auch extrem gut verabschiedet worden, finde ich, weil man hat schon also die ganzen Statements, was man so gelesen hat und sowas. Also war wirklich, wenn man sich so von einem Spieler trennt, sagt das schon einiges über den aus. Und was ich noch viel, viel höher ihm anrechne, ist eigentlich die Tatsache, also er ist mit J.K. Dobbins wirklich gut, also die zwei sind richtig gut miteinander und jetzt muss man mal vorstellen, jetzt wird er gecuttet, ich meine, das wusste er wahrscheinlich seit der Hälfte der Saison, das konnte er sich selber ausrechnen.
Spätestens als ein heftiges Scratch.
Ja, genau, also das war ihm klar, das war ihm wahrscheinlich von Anfang an sogar klar, dass es nur ein 2-Jahres-Ding wird. Und jetzt bringt er dem ja seinen potenziellen Nachfolger oder jemand, der dafür mitverantwortlich ist, dass er letzten Endes dann nicht mehr spielt, bringt er so viel bei. Und am Ende des Tages ist es die Saison ist vorbei und J.K. Dobbins und Mark Ingram ist mit seiner Familie, also Dobbins bei der Ingram-Familie und sind zusammen, machen Ferien. Also das muss man sich mal geben. Also das finde ich, das sagt ganz viel über den Menschen aus.
Ja, das ist ganz, ganz großer Charakter, ganz, ganz viel Klasse. Aber das haben wir auch schon vorher gesehen, dass das so ein Mensch ist und total selbstlos ist. Das hat man auch, so spricht ja auch Alvin Kamara über ihn, dass er nicht an der Position wäre ohne Mark Ingram. Da ist es ja ähnlich schon passiert. Und allein, der war 2 Jahre bei uns. Wann hat jemand ever, egal bei welchem Team, mal so ein Verabschiedungsvideo nach 2 Jahren Running Back Leistung bekommen? Also dieses Video, ne? A, geht mir da die Gänsepelle hoch und B, könnten da noch 30 Minuten hinten dran gehangen werden. So, einfach um das wertzuschätzen, was er da gemacht hat. Und das ist halt einfach, ich glaube, das zeigt auch die Liebe, die Liebe, die auch das Mediateam für ihn hat und der gesamte Staff, die gesamte Organisation. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er so cool mit uns mittlerweile ist, dass er dann irgendwann, wenn er vielleicht nicht mehr spielt, wieder den Weg zu uns findet. Das würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, dann gehen wir einfach mal weiter an den Spieler, ja, der mitverantwortlich war, dass Ingram keinen sportlichen Wert mehr hatte. J.K. Dobbins, Rookie, Weitrunden-Rookie, 805 Yards, 9 Rushing-Touchdowns, 6 Yards per Attempt. Das war eine reife Leistung als Rookie.
Definitiv. Ja, die Gespräche während des Drafts, dass das ein übelster Stil war an der Position, ja, scheinen zu stimmen. Manchmal soll es so sein, dass das, was im Draft gesagt wird, auch so eintrifft. Und demzufolge absolut mega, wie er sich entwickelt hat. Ich glaube, so ziemlich der Pick des letzten Drafts.
Ja, definitiv. Also vom was er in diesem ersten Jahr gezeigt und gebracht hat, ist unfassbar gut. Da haben die über 2000 Yards, die er bei dem Buckeyes gelaufen hat, hat es eindeutig gezeigt, dass es wirklich so ist. Und top, also die Vision von ihm, die Gaps, wie er sie trifft, toll. Was ich nur so furchtbar, furchtbar schade fand, aber gut, er ist halt der Rookie. Und dass er ausgerechnet dann gegen die Bills ein weniger gutes Spiel hatte, gerade was die Drops anging, das war halt schade. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir da einen Zukunftsback für die nächsten 3 Jahre noch, mit dem wir, glaube ich, sehr viel Spaß haben werden.
Genau, das sehe ich auch. Ich meine, gerade wo er dann den Workload bekommen hat, wurde ja auch unsere Offense einfach besser. Du hast es schon angesprochen, Manuel, seine ganzen Stärken. Was mir noch mal aufgefallen ist, dass, ja, auch wenn die Spieler an ihn dran waren, dass es super schwer war, ihn zu tackeln. Ich habe jetzt leider keine genaue Anzahl, aber er hat ja auch super viele, viele Tackles gebrochen. Auch dann, ne, bei Third Down, dass er dann doch noch einen First Down bekommen hat, nachdem ein Spieler ihn hatte, war auf jeden Fall eine reife Leistung.
Hat auch Spaß, dazu zu gucken an der Stelle. Gerade was du ansprichst mit den gebrochenen Tackeln, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, war auch immer sehr, sehr intelligent, nie irgendwie einfach reingeknallt, sondern immer geguckt, wie steht der Spieler, wo kann ich da noch Yards machen. Das ist halt einfach eine sehr, sehr intelligente Art und Weise, wenn man nicht der kräftigste Back ist an der Stelle, da noch Yards after Contact zu machen.
Genau, und der, ja, ich sage immer, das ist der perfekte Back für J.K. Dobbins, dieser Komplementär-Back. Die beiden sind ein super One-Two-Punch, wie man ja so schön sagt in der NFL. Gus Edwards, dieses Jahr mit 723 Yards bei 6 Rushing-Touchdowns, ja, auch wieder überzeugt. Da war ja immer so dieser Under-the-Radar-Guy, hatte ich das Gefühl. Vor allem dann auch letzte Saison, als Mark Ingram und Lamar Jackson beide für 1000 Yards gelaufen sind, hatte er auch trotzdem einen großen Anteil an dem Run-Game. Ist jetzt ein Restricted Free Agent. Aber ich denke, das ist ein No-Brainer, dass die Ravens den zurückholen werden.
Ja, wenn sie nicht einen First-Round-Pick bekommen, aber sonst.
Na gut, gut, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, ne, aber der Tender wird ja ganz klar, ich denke mal, es wird ein hoher Tender sein. Ich vermute mal, dass ein Second-Round-Tender ihn damit belegen werden. Und das ist halt dann fraglich, wer einen Zweitrunden-Pick dann dafür ausgeben wird. Klar wird er dann 3-4 Millionen kosten, das ist halt so, ne? Das bringt halt der Tender mit sich.
Ich glaube, das sind 2 Millionen.
2 Millionen, okay.
Geht aber tatsächlich noch.
Ja, also ich glaube nicht, dass da irgendein Team dann zuschlagen wird oder dass er sagt, okay, einen anderen Vertrag. Ich denke, das wird relativ, ja. Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da einfach noch einigt.
Ja, glaube ich auch. Also ich denke, wenn er sich wohlfühlt bei uns, glaube ich, dass er da schon was finden werden zu einem vernünftigen Gehalt. Weil als Runner ist er natürlich etwas stärker wie Dobbins, weil er halt doch ein bisschen einfach mehr Gewicht mitbringt, ne? Also für das Straight geradeaus, also zwischen den Guards oder so, finde ich ihn schon noch ein Stückchen besser. Ja. Aber das bringt seine Physikalität natürlich mit.
Ja, last but not least, Justice Hill. Ja, dieses Jahr dann doch eher in den Special Teams auffällig gewesen und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dann auch häufig sehr viel Negatives dabei. Auch so ein Roughing the Kicker mal gehabt und den ein oder anderen Holding. Letztendlich 60 Rushing Yards bei 12 Carries in der Offense. Ja, ist halt ein Third-Down-Running-Back, Special-Teamer. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass er nicht nächstes Jahr keinen Job mehr hat. Wir kommen da gleich drauf zu. Aber wie gesagt, so auch gerade im Special-Team hat er diese Saison nicht überzeugt.
Ich sag mal so, jetzt wo Mark Ingram weg ist, hast du halt nicht mehr drei Leute vor dir, sondern nur noch zwei. Ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen wieder zur alten Form findet, wie das halt vorher war. Und dass da einfach sein Anteil wieder größer ist, weil man muss natürlich auch dazu sagen, er hat natürlich auch bei 12 Carries nicht wirklich die Möglichkeit. Ja, in den Situationen, wo er da reingebracht wird, wo ihm dann mal der Ball gegeben wird, dann ist da meistens auch nicht mehr viel, was du da tun kannst und sollst. Ja? Demzufolge ist natürlich auch die Möglichkeit, da irgendwas zu zeigen, schwierig. Daher Special Teams, die müssen wieder besser werden und dann schauen wir mal, was da draus wird, ob er dann bleibt, was passiert.
Also tatsächlich fand ich es ein bisschen schade, dass man ihm auf diesen Passing Situations, also bei Dritter und Lang, dass man ihn da wenig eingesetzt hat, weil er hat immerhin 5 Targets gehabt und hat alle 5 gecatcht und das war die letzten Jahre immer so. Und das fand ich schade, weil ich finde, es ist ein unglaublich guter Third-Down-Back im Passing-Bereich. Und ich hoffe, dass jetzt, wenn Ingram weg ist, ich weiß ja nicht, was sie jetzt dann noch letztendlich machen, ob sie sich dann noch jemanden nochmal holen im Draft oder sonst wo. Ich hoffe eigentlich, dass er ein bisschen mehr Chancen kriegt und dass er sein letztes Jahr dann bei uns beendet und fertig.
Du hast es angesprochen. Was tun auf der Running-Back-Position? Ich denke, mit Dobbins und Edwards hast du deinen One-Two-Punch und deine Starter für nächste Saison. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass das Geld in einen Veteranen investiert wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, gerade ne, wo jeder Dollar zählt diese Saison. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist, dass die Ravens in der 5., 6. Runde ja doch nochmal einen Pick in Running Back rein investieren, in der Hoffnung, dann richtig guten Receiving Back zu bekommen für Third Down Situations, für Special Teams und dann muss Hill im Trainingscamp um seinen Platz kämpfen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, du brauchst immer die Special Teamer letzten Endes. Die musst du auch immer irgendwo auch mitdraften, weil die sind einfach wichtig und wie du sagst, da ganz hinten raus kann das schon gut sein.
Also ich kann es mir auch vorstellen, so 5., 6. Runde, so ein Value-Pick, den man einfach da tätigt, weil die Person einfach zu gut ist für was anderes zu picken, wie man das halt immer mal so wieder macht. Ich glaube, es kommt darauf an, wie es dann einfach zu uns fällt. Oder so ein Free Agent. Einfach Running Backs kannst du nie zu viele haben. Gerade Trainingscamp-Situationen und ähnliche Sachen kann immer mal einer sein, der da ein bisschen raussticht aus der ganzen Geschichte. Wir haben ja mit Free Agents immer ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht. Daher maximal sowas traden oder einkaufen sehe ich jetzt nicht, wenn nicht einer sagt, hier, gebt mir eine Wohnung, lasst mich eine Mitfahrgelegenheit und dann spiele ich bei euch. Aber ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, das soll's für heute gewesen sein. Ich denke, das war eine sehr ausführliche Folge zu den Quarterbacks, zu den Running Backs. Falls ihr noch Fragen haben solltet, gerne kommentieren. Dann werden wir die noch mit aufnehmen in der nächsten Woche kurz. Ansonsten werden wir nächste Woche mit der nächsten Position weitermachen. Wollen wir sie schon verraten? Oder,
ja, komm, auch raus, klar. Damit die Leute sich drauf freuen.
Ja, dann gehen wir auf die weiteren Skill-Positions mit den Wide Receivers und den Tight Ends, die dann unter die Lupe genommen werden. Wird eine spannende Folge, gerade so die Wide Receiver ist so mein Steckenpferd und ein groß diskutiertes Thema.
Dementsprechend lade extra Zeit ein.
Genau, das könnte eine längere Folge werden. Deswegen, ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Gebt uns gerne Feedback für die Folge. Ne, wie fandet ihr es? Falls ihr Anmerkungen habt, immer her damit, immer rein kommentieren. Wir freuen uns natürlich darüber. Lasst uns ein Like da oder teilt uns, abonniert uns auf Twitter, auf Facebook, bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Wir freuen uns auf jegliche Unterstützung. Daniel, Manuel, euch einen großen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute und auch in der Vorbereitung die Running Backs so gut zu analysieren und die Quarterbacks. Und Ich kann nur sagen, ich freue mich auf nächste Woche und bis dann. Ciao, ciao.
Jo, ciao. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.